Wir hören, was Jesus in Matthäus 25 ankündigt. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, waren Sie schon einmal vor Gericht als Angeklagte oder Zeugen? Ich kenne das nur als Zuschauer und empfand das nicht als besonders angenehm. Aber Gerichte müssen sein, um das Böse einzudämmen. Ob es dort immer gerecht zugeht? Wo bleibt die letzte und die wirkliche Gerechtigkeit? Sie kommt, wenn das höchste Gericht kommt, wenn Gott richtet. Die Bibel spricht immer wieder davon, und zwar durchaus unterschiedlich. Wenn man das zusammensieht, dann scheint es sogar verschiedene Gerichte zu geben. Wir können das jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Aber Jesus sagt zum Beispiel: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht. Oder bei Paulus lesen wir: Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und trotzdem schreibt er an die Gläubigen: Wir müssen alle offenbar werden, sichtbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Kein Gericht? Doch Gericht? Was denn nun? Das Gericht, wo über gerettet oder verloren sein entschieden wird, haben Menschen, die Jesus gehören, schon hinter sich. Ein Gericht, wo es um die Lebensbilanz, um die Frucht geht, um den Lohn, das wird es auch für sie geben. Wie dem auch sei, jeder wird vor Gott erscheinen. Egal, ob er Christ ist oder nicht Christ oder in einer anderen Weise religiös, egal, ob tot oder lebendig. Ich denke, das ahnt jeder im Grunde seines Herzens. Sonst gäbe es doch keine Todesfurcht. Wenn der Tod nur das große Nichts wäre, vor nichts muss man sich doch nicht fürchten, oder? Und wenn es kein letztes Gericht gäbe, dann gäbe es letztlich auch keine Gerechtigkeit. Denn selbst in unserem Rechtsstaat gibt es die nicht und in anderen Ländern noch viel weniger. Die himmelschreiende Ungerechtigkeit auf dieser Erde wird einmal vorbei sein. Dann wird alles gesühnt werden und alles gesühnt sein. Durch das Opfer von Jesus oder durch Strafen, je nachdem. Und nun zu dem, was Jesus hier in Matthäus 25 ankündigt. Er sagt, er wird wiederkommen. Nicht als Baby oder Bornkindel, sondern in göttlicher Herrlichkeit und als göttlicher Richter. Er kommt nicht allein, sondern bringt seine ganzen Engel mit. Und vielleicht nicht nur sie, wir kommen noch darauf. Vorstellen können wir uns das alles gar nicht, denn bisher gab es ja nichts Vergleichbares. Alle Völker, alle Nationen, alle Heiden werden vor ihm versammelt, ihm zugeführt werden, lesen wir. Gemeint sind damit nach biblischem Sprachgebrauch die nichtjüdischen, die ungläubigen Völker, die den wahren Gott nicht kennen. Auch sie werden vor Jesus antreten und in zwei Lager getrennt. Nicht in Ost und West oder Nord und Süd oder Industrieländer und Entwicklungsländer, sondern in Gesegnete und Verfluchte. Jesus bringt einen Vergleich. Das ist wie bei den Hirten damals in Israel. Tagsüber werden Schafe und Ziegenböcke zusammengeweidet, völlig durcheinander. Auch unsere Welt bietet ja durchaus einiges an Durcheinander. Aber abends werden die Herden dann zusammengetrieben und voneinander getrennt. Die Schafe bleiben an der frischen Luft. Die Ziegen brauchen Wärme, sie kommen in ihre Unterkünfte. Es macht den Hirten übrigens keinerlei Mühe, Schafe von Ziegenböcken zu unterscheiden und sie zu trennen. Das beherrschen sie, das haben sie gelernt. Und Jesus wird auch keine Mühe haben, zu sortieren, wer wohin gehört. Und er hat dafür einen einfachen, klaren Maßstab. Alles was oder was auch immer ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten, unbedeutendsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Oder dann in negativer Weise, alles was oder was auch immer ihr nicht getan habt, einem von diesen meinen geringsten, unbedeutendsten, das habt ihr mir nicht getan. Dieses Wort wird ja sehr häufig zitiert, ist bekannt. Kennen wir es wirklich? Von wem redet Jesus hier eigentlich? Meist heißt es, Jesus redet hier einfach von den Menschen im Allgemeinen, von jedem Menschen. Jesus begegnet uns in jedem Menschen. Stimmt das? Ob wir uns mal die Mühe machen, sorgfältig zu lesen und genau hinzuschauen? Jesus redet von diesen meinen geringsten Brüdern. Was heißt diese? Er zeigt ja offensichtlich auf welche, die bei ihm stehen. Vielleicht sind sie ja mit ihm gekommen, als er zurückgekommen ist. Jedenfalls gehören sie zu ihm, das ist ganz klar. Es sind seine Brüder. Ist das Jesus? Hat Jesus irgendwo gesagt, jeder Mensch ist mein Bruder? Kennen Sie so eine Stelle? Wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es zwei mögliche Auslegungen, um wen es sich bei den Brüdern von Jesus handeln könnte. Und vermutlich sind beide Auslegungen richtig. Matthäus 10, Jesus sagt, wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es mein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Matthäus 12, Jesus streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester. Und der auferstandene Jesus sagt zu Maria von Magdala, geh hin zu meinen Brüdern und sag ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Er meint seine Jünger mit seinen Brüdern. Ganz klar. Und Saul, den Christenverfolger, fragt er, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Herr, wer bist du? Fragt Saul zurück. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Wen hat Saulus verfolgt? Doch nicht Jesus, der war im Himmel. Er hat sich an seinen Jüngern vergriffen. In dem Kapitel vor unserem Predigtext in Matthäus 24 spricht Jesus von der großen Verfolgung der Jünger. Ihr werdet der Bedrängnis ausgeliefert werden und sie werden euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Nationen, von allen Heidenvölkern, wieder dasselbe Wort, nämlich von diesen Heidenvölkern, die in Matthäus 25 dann gerichtet werden. Es gibt eben doch noch Einzelne, die sich zu den verfolgten Jüngern, also zu den Christen, wie wir heute sagen, stellen. Die Flüchtenden aufnehmen, ihnen zu essen geben, sie kleiden und im Gefängnis besuchen. Und ihnen ist offensichtlich nicht bewusst, dass sie damit Jesus dienen. So wie es den anderen nicht bewusst war, dass sie Jesus missachten in denen, die zu ihm gehören. Sonst hätten ja beide Gruppen nicht zurückgefragt. Sie wussten es nicht. Saulus war sich dessen ebenfalls nicht bewusst, dass er Jesus persönlich verfolgt, wenn er die Christen verfolgt. Jesus identifiziert sich mit seinen Jüngern. Selbst mit den Geringsten und Unbedeutendsten. Das darfst du auch für dich wissen, wenn du zu Jesus gehörst. Jesus identifiziert sich mit dir. Er sieht sich selber in dir. Und das solltest du auch von jedem wissen, der ebenfalls zu Jesus gehört. Sogar wenn du ihn nicht für einen bedeutenden Menschen hältst, weil er vielleicht arm ist oder dumm oder noch ein Kind oder ein Fremder oder ein Behinderter. Die Bibel ist da ganz eindeutig. Die Brüder und Schwestern von Jesus sind die, die zu Jesus gehören, die seine Jünger sind. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wer die geringsten Brüder von Jesus sein könnten, nämlich seine Volksgenossen. Er kommt ja aus dem geringsten Volk, wie die Bibel sagt, ja aus dem meist gehassten Volk. Jesus ist Jude und identifiziert sich mit ihnen. Und Gott selber sagt in seinem Wort, dass er sich mit Israel identifiziert. Und in Joel 4 und in anderen Bibelstellen lesen wir, dass er die Heidenvölker, wieder dasselbe Wort, nach dem richten wird, wie sie mit seinem Volk Israel umgegangen sind. Dann müsst ihr zu Matthäus 25, Joel 4 mal mitlesen. Was, wenn die geringsten Brüder von Jesus die Juden wären? Sie sind es. Was könnte das für unser Land bedeuten, für unsere Nation und für die EU mit ihren Beschlüssen und die UNO? Was bedeutet das für dich? Was bedeutet das für dich, dass Jesus sich mit denen identifiziert, die zu ihm gehören, zu seinem Volk und zu seinen Jüngern? Was bedeutet das für dich, dass Jesus sich identifiziert mit den Juden, dem Volk Israel und mit den Christusnachfolgern in allen Ländern? Mit welchen Augen siehst du dich selber? Mit welchen Augen siehst du die Juden, Israel? Und wenn du Christ bist, mit welchen Augen siehst du die Mitchristen, egal wer sie sonst noch sind und welches Ansehen sie sonst noch haben und woher sie auch kommen mögen? Und was ziehst du für Konsequenzen daraus? Wie verhältst du dich? Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfängt für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse, so heißt der Wochenspruch eigentlich vollständig. Und wörtlich steht da, damit ein jeder empfängt, was er durch den Leib getan hat, was er durch den Leib mit seinem Körper getan hat. Es geht also um ganz praktische, handfeste Dinge. Unsere Praxis wird bewertet, nicht unsere Theorie. So wie die weltlichen Gerichte ja auch nicht darüber richten sollten, was einer denkt, sondern was einer getan hat. Es geht bei dem Gericht in Matthäus 25 um ganz praktische Dinge. Zu essen geben, zu trinken geben, aufnehmen, vielleicht sogar in das eigene Haus einkleiden, besuchen. Was tun wir wem? Und wenn Christen aus muslimischen Ländern vor ihren Verfolgern fliehen und nach Deutschland kommen, was tun wir ihnen? Was, wenn in ihnen tatsächlich Christus zu uns kommt? Und bei den anderen, bei den Nichtchristen, bei den Muslimen, da ist es sicher kein Fehler, sie genauso zu behandeln. Und es wird sich vermutlich genauso lohnen. Vielleicht finden sie ja durch uns Christus. Am Ende geht es doch schlicht darum, dass Christus aufleuchtet. Dass er jetzt schon aufleuchtet, ehe er am Ende der Zeit weltweit in göttlicher Herrlichkeit aufleuchten und alles erleuchten wird. Da kommt dann alles ans Licht, an Gottes Licht. Und in Gottes Licht wird alles bewertet und gerichtet. Aber dieses Licht soll doch jetzt schon scheinen. Christus kann und will uns in anderen aufleuchten. Und Christus will in uns anderen aufleuchten. Jesus will wiedererkannt werden, ganz einfach. Und er wird fragen, was konnte ich in dir und durch dich tun? Was hast du getan? Wo hast du mich in anderen gesehen und entsprechend gehandelt? Und konnten die anderen mich in dir und in deinem Tun erkennen? Ich denke, in Matthäus 25 werden Maßstäbe genannt, die für alle gelten. Wer gläubig ist, wird doch erst recht tun, was Jesus sogar von den Heiden erwartet und wonach er sie fragen wird. In diesem Tun zeigt sich der Glaube. Gott will nicht, dass jemand verloren geht und verdammt wird. Er hat alles getan, damit wirklich jeder einzelne Mensch gerettet werden kann. Es ist Ihnen dieser kleine Unterschied oder feine Unterschied aufgefallen? Ich halte ihn für bedeutend. Er sagt, kommt her, ihr Gesegneten des Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Also Gott hatte schon immer von Anbeginn dieses Ziel, alle Menschen zu retten und hat dafür Entsprechendes vorbereitet. Zu denen, die das Ziel verfehlt haben, sagt Jesus, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist wem? Dem Teufel und seinen Engeln. Dieser Ort der ewigen Qual und ewigen Strafe ist eigentlich und ursprünglich nicht für die Menschen bestimmt, sondern für den Gegenspieler Gottes, den Teufel und dessen Engel, also die Dämonen. Trotzdem werden auch Menschen an diesen schrecklichen Ort kommen, weil, ich sage es mal so, weil ihr Verhalten teuflisch und dämonisch war. Das heißt einfach ohne Liebe. Vielleicht intelligent, aber ohne Liebe. Vor Gericht. Unsere Entscheidungen jetzt münden in die letzte große Scheidung, die endgültig ist. Die Maßstäbe sind klar. Und wer sich jetzt danach richtet, der muss das Gericht nicht fürchten. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das klar ist und uns den Blick für das Wesentliche öffnet und schärft. Am Ende geht es nach deinem Wort und nicht nach unseren Ansichten. Bitte komm mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Heil und deine Rettung immer tiefer verstehen und annehmen. Vor dir sind nicht verborgen, die zu dir gehören. Und die zu dir gehören, können und dürfen mit ihrem Verhalten nicht verbergen, wessen Eigentum sie sind. Bitte öffne uns die Augen für die Würde, die du den Deinen gegeben hast und jedem Menschen. Hilf uns, dich in anderen zu sehen. Und mach uns zu Menschen, in denen andere dich erkennen können. Wir sind herausgefordert durch viele Menschen, die in unser Land kommen. Wir sehen da nicht durch. Aber wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen, ist in deinem Wort sehr klar. Es ist eine Prüfung für unser Land in vielfältiger Weise. Und vielleicht auch bald oder jetzt schon für uns persönlich. Erbarme dich über uns alle und auch die Regierenden. Wir bitten dich auch um dein Erbarmen für Frankreich und Paris und die Regierung dort. Wir bitten um deinen besonderen Segen für die verfolgten Christen. und auch für dein Volk Israel, dessen Land dir immer noch heilig ist. Du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Erbarme dich über uns, dass du es mit uns tun kannst und nicht gegen uns tun musst. Amen.